Hallo und herzlich willkommen zu einer wunderbaren neuen Folge zu Zwischen den Welten. Ja, es ist wieder soweit. Wir haben uns wieder zusammengefunden und euch einmal ein super interessantes Thema mitgebracht, aber auch einen super spannenden Gast, der hier quasi eigentlich auch mitverantwortlich ist, dass es diesen Podcast hier gibt. Darum will ich ihn erstmal gar nicht zu lange ankündigen und sage deswegen herzlich willkommen, Elias.
Hallo ihr Lieben, schön, dass ich hier sein darf. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich habe schon im Vorfeld gesagt, also diese Schuld, die nehme ich gerne auf mich. Ich finde das sehr, sehr schön, dass ihr das gestartet habt und dass ihr euch hier regelmäßig oder auch unregelmäßig trifft und über Videospiele spricht. Das finde ich sehr, sehr, sehr gut. Vielen Dank.
Ja, wir freuen uns auch mega, dass du mit dabei bist. Und auch mit von der Partie sind natürlich noch einmal der Chris.
Hi, schön euch zu hören.
Und auch der Benne.
Ja, hi auch von meiner Seite.
Ja, und ja, ich habe schon gesagt, es gibt auch ein spannendes Thema. Wir wollen einfach mal ein bisschen über eine Sache in Games sprechen, die, sag ich mal, super wichtig ist, weil sie ja viel auch, ja, nicht nur zur Atmosphäre, sondern generell zu den Spielen beiträgt, und zwar das Environmental Storytelling. Ne, einfach das, die Kunst des Erzählens der Umgebung, wenn man es mal jetzt grob übersetzen möchte. Und da bin ich ja mal gespannt, was ihr da so mitgebracht habt. Und ja, Bene, möchtest du vielleicht mal anfangen, weil du hast ja das Thema damals vorgeschlagen.
Erstmal dem Gast das Wort entziehen, sehr gut.
mich würde tatsächlich auch direkt interessieren, also warum habt ihr euch für dieses Thema entschieden? Das würde mich erstmal sehr, sehr interessieren.
Ja, also das war mein Vorschlag tatsächlich. Wir hatten so ein paar Umfragen gemacht, was könnten wir sprechen. Ja, ich habe es einfach assoziiert. Wie gesagt, ich bin alter Game Talk-Hörer der ersten Stunde so ungefähr, und ich weiß, dass das Thema immer etwas war, wo ich auch wusste, okay, wenn Elias über irgendwelche Spiele spricht, die Environmental Storytelling, generell Storytelling natürlich, kann man sagen, aber auch gerade dieser Punkt, wenn er darüber spricht, dann brennt sein Herz. Und da habe ich gedacht, das wäre doch ein gutes Thema, um das mal mit ihm zusammen zu besprechen und einige Top-Picks zu besprechen, vielleicht, wo wir sagen würden, da hat das Spiel einiges richtig gemacht. Und wenn ich schon die Ehre habe, hier anzufangen, will ich direkt mal sagen, ich habe jetzt wirklich ernsthaft überlegt, Environmental Storytelling, weil man oft ja sagt, okay, das hat eine geile Story, das nehme ich jetzt, aber ich habe wirklich überlegt, was ist denn jetzt das überhaupt und welches Spiel macht das gut? Weil jetzt denken vielleicht viele, die mich kennen, er hat bestimmt Outer Wilds genommen, und da würde ich sagen, das wäre ein bisschen Thema verfehlt, weil Outer Wilds, bestes Spiel der Welt, sollte jeder gespielt haben, aber da wird die Story schon zu großen Teilen durch Texte erzählt, also Logs, die man findet, Aufzeichnungen, Schriften, auch einige Dialoge, und das ist eben, wie ich finde, nicht direkt Environmental Storytelling, das ist eben sozusagen durch Dialoge und durch Geschichten und so weiter, was auch völlig okay ist, was auch super toll sein kann, aber ich habe noch ein bisschen in meinem Gedächtnis gekramt und bin dann auf dieses fantastische Spiel gestoßen. Ich hoffe, keiner von euch hat das auch gewählt, oder vielleicht auch, doch, dann wäre es noch spannender, und zwar The Return of the Obra Dinn. Wem das jetzt gar nichts sagt, einmal eine ganz kurze Zusammenfassung. Das ist ein Puzzle-Game. Man befindet sich auf einem Schiff mit dem Namen Obra Dinn, was im 19. Jahrhundert ein tragisches Ende gefunden hat, in dem fast die gesamte Crew ums Leben gekommen ist. Und man hat so ein Buch dabei mit einer Passagierliste und ein paar Zeichnungen drin. Und das Ziel ist eben, man muss herausfinden, wie alle diese Reisenden auf dem Schiff ums Leben gekommen sind. Und durch wen oder was, falls sich das auch festlegen lässt. Und dafür hat man ein cooles Tool dabei, eine magische Uhr. Und die funktioniert so, man nähert sich auf diesem Schiff, was übrigens ziemlich geil gestaltet ist in einer fantastischen Oldschool-Schwarz-Weiß-Grafik. Kann ich schlecht beschreiben, muss man gesehen haben. Man nähert sich also einer Leiche oder auch nur einem Leichenteil. Und dann aktiviert man die Uhr. Und dann hat man zwei Elemente. Einmal hört man mit schwarzem Bildschirm für ungefähr 5 bis 10 Sekunden einen akustischen Ausschnitt vor dem Tod desjenigen. Also wirklich nur Geräusche, eventuell einen Dialog zwischen mehreren Personen, und dann macht es Schnitt und wir sind in dem exakten Moment des Todes, und der ist sozusagen festgefroren in der Zeit, und wir können auf diesem Schiff in diesem Moment des Todes herumlaufen und alles wahrnehmen, was eben in dieser Todesszene, aber auch rundherum passiert. Und das ist wirklich fantastisch, denn das ist quasi, ja, Environmental Storytelling wie es purer nicht sein könnte, denn wie gesagt, man kann nicht mit Leuten interagieren, man kann nichts aufheben, man kann nicht irgendwie sich eine Erklärung zu irgendwas holen, sondern man muss wirklich aus den Bildern, aus den Gesichtsausdrücken teilweise, auf irgendwelchen Schriften, die irgendwo vielleicht irgendwo draufstehen, Beschriftungen etc., aus Kombination von allem muss man sich ein Bild machen, was ist hier passiert. Und ich kann vielleicht später nochmal ein Beispiel oder so rausnehmen, wenn ich da überhaupt spoilern darf, weil eigentlich ist es immer toll, wenn man sowas selbst erfährt und jeder Kleinigkeit kann dann richtig ein Spoiler sein. Aber man kann sich eben vorstellen, dass auch während die Todesszene abläuft, man vielleicht in einem Nebenschauraum, also in einem Nebenraum, irgendwas entdeckt, wo man denkt, was ist denn hier passiert, folgt der Spur und in einem anderen Ausschnitt kommt man da nochmal drauf zurück und denkt sich, ach ja, jetzt verstehe ich, warum der da weggelaufen ist oder warum da irgendwie eine Waffe in der Wand steckte oder so. Und das finde ich so krass, weil diese Geschichte, die inszeniert sich wirklich nur durch diese Bilder und ein bisschen, wie gesagt, Gespräche, Geräusche, aber auch nur zu einem kleinen Teil. Und dadurch entspinnt sich eben eine fantastische Geschichte. Und da würde ich sagen, habe ich kein Spiel gefunden, was das so ernst nimmt wie dieses wahnsinnig gute Spiel. Hat einer von euch gespielt, durchgespielt? Elias?
Ich habe es damals angefangen. Hab's leider nie durchgespielt, aber lustigerweise ist das auch unter anderem ein Spiel, das im Pool ist für Andreas und meine Wenigkeit. Andreas ist mein ehemaliger Rocket Beans-Kollege und wir treffen uns regelmäßig, um halt bestimmte Spiele durchzuspielen. Und da ist Outer, nee, nicht Outer Wilds, sondern Return of the Obra Dinn. Guck mal, jetzt ist das schon so tief drin, dass das ein fester Titel ist. Ich finde es ein bisschen hart, als du meintest, dass Environmental Storytelling und Outer Wilds Thema so ein bisschen verfehlt, weil ich schon finde, also du hast vollkommen recht, dass das primäre narrative Instrument halt diese Textblocks sind, aber ich finde, dass das Spiel dennoch gewisse Elemente des Environmental Storytellings hat.
Auf jeden Fall.
Das sieht man daran, dass du, wenn du in einer bestimmten Ruine kommst, dass du merkst, okay, hier ist etwas passiert, hier war Leben. Und das ist für mich immer so der wichtigste Aspekt des Environmental Storytellings. Wenn ich das Gefühl habe, dass diese Welt nicht für mich gebaut wurde, sondern dass diese Welt vor meiner Anwesenheit existiert hat. Und wenn dieses eine Element gegeben ist, dann finde ich, kann ich mich in dieses Storytelling besonders gut einlassen. Und da ist Outer Wilds, finde ich, auch ganz, ganz vorne mit dabei und auch ein Grund, warum es so gut in seiner Narration funktioniert.
Bringe mich nicht dazu, hier gegen Outer Wilds zu argumentieren. Das kann ich niemals tun. Es ist, wie gesagt, absolutes Peak-Spiel, bestes Spiel überhaupt. Ich wollte nur eben rausheben, dass da immerhin noch Texte sind, die etwas
Absolut,
erklären. Und dass es eben bei Obra Dinn das quasi gar nicht gibt. Und deswegen würde ich
ja.
das dann in diesem Punkt noch darüber stellen. Aber du hast natürlich völlig recht. Outer Wilds ist fantastisch, auch in dem, was es Environmental Storytelling angeht. Genau.
Wie sieht's denn bei André und Chris aus? Habt ihr mit Return of the Obra Dinn schon was anfangen können?
Ja, ich hab's durchgespielt.
Ich habe es leider, ich hab's leider noch gar nicht gespielt. Also ich kenn's. Ist auf vielen besten Listen, wenn es um irgendwie Indie-Spiele oder etc. geht. Und deswegen an sich auch nochmal, was ich gerne spielen möchte. Aber Pile of Shame ist sehr hoch. Mal gucken, wann ich dazu komme. Aber ja, ich finde es interessant von der Hinsicht her, weil ja der Grafikstil bei Return of the Obra Dinn ja sehr minimalistisch ist, eigentlich, kann man schon sagen. Ne, durch diese Schwarz-Weiß-Optik und ich würde auch sagen, ist jetzt nicht unbedingt jedermanns Sache, aber durchaus ein interessanter Look. Und darum finde ich es hier nochmal interessanter, weil wenn man Environmental Storytelling denkt, dann denkt man gleich, okay, gut, das ist alles super ausmodelliert, ne, man hat super viele Details, man stellt sich, finde ich, im ersten Moment, wenn man das hört, irgendwie so Welten vor, die wirklich in, weiß ich nicht, Top-Notch Unreal Engine 5 Grafik zum Beispiel sind. Aber darum umso interessanter, dass das hier ja gerade so gut funktioniert, weil es so reduziert ist, ne? Und sich wirklich ja mehr auf den Fokus, auf die bestimmten oder expliziten Sachen setzt, die halt wichtig sind, um dieses Rätsel, was auf diesem Schiff passiert ist, halt zu entwirren. Und ja, dass dadurch aber halt ja die Geschichte so gut erzählt werden kann.
Vielleicht möchte ich noch eine Sache, bevor wir zum nächsten Spiel kommen, sagen. Leider, also es ist meine persönliche Meinung, aber leider finde ich, im Gegensatz zum Beispiel zu Outer Wilds, ist das was, worauf das alles hinarbeitet, also sozusagen die Auflösung, war für mich eine ja, schon eine Enttäuschung, muss ich sagen. Also das Spiel hat nicht das beste Ende, aber es ist eben in seiner Art und Weise, wie es diese kleinen Geschichten erzählt auf dem Schiff. Da ist es immer wieder so ein kleiner Aha-Moment, wo man denkt, ach krass, das habe ich jetzt rausgefunden. Leider hat es mich am Ende etwas enttäuscht, aber das ist natürlich auch subjektiv. Spielt trotzdem gerne alle, wenn ihr es noch nie gespielt habt. Ich würde nur gerade sagen, nicht, dass man am Ende so eine fantastische Auflösung erwartet, wie zum Beispiel bei Outer Wilds, aber es ist auf jeden Fall trotzdem sehr wert, gespielt zu werden.
Ich mag es ja total gerne, wenn Spiele auch in so Vignetten erzählt werden. Also wenn du da immer so kleinere Geschichten noch mit dazu hast, wird es für mich noch mal expliziter machen, mich das Spiel endlich mal oder ja, das Spiel endlich mal zu spielen und da mal konkreter zu schauen, was dahinter steckt. Du bist jetzt auch nicht der Erste, der erzählt, wie toll The Return of the Obra Dinn ist. Ja, das nehme ich auf jeden Fall mit als Auftrag, um da mal diese Lücke zu füllen. Ich mache direkt weiter, wenn ihr das gestattet.
Jeden Fall.
Bitte.
Ich nehme ein Spiel, das vielleicht bei Environmental Storytelling nicht als erstes direkt in den Sinn kommt, meinem Geschmack, aber ich würde sagen, das ist so Ilias Core, wenn man über meinen Spielegeschmack spricht. Und zwar ist das The Legend of Zelda Breath of the Wild. Und da finde ich das Environmental Storytelling ganz spannend, weil ich finde, dass diese Art von Geschichten erzählen in der Open World irgendwie ganz gut funktioniert. Zum einen, weil die Open World primär dafür da ist, um sie halt zu erkunden. Im besten Falle auch noch auf eigene Faust. Man wird nicht geguidet, man wird in die Welt losgelassen und dann ziehst du einfach los. Das habe ich bei Zelda damals gemacht. Damals hatte ich sogar das Privileg, dass ich das in einer Testphase spielen konnte. Das heißt, es gab keine Previews, es gab keine Reviews, es gab keine Guides, es gab nichts. Ich konnte mich einfach voll und ganz auf dieses Spiel einlassen, ohne irgendwelche Außenwirkung. Das war für mich besonders, weil ich diese Welt damals ohne großartiges Vorwissen erkundet habe, losgezogen bin. Und natürlich, ihr kennt es, in Zelda wird jetzt nicht die bahnbrechendste Geschichte erzählt, sie ist mehr so Mittel zum Zweck, um von A nach B zu kommen. Und trotzdem hat es geschafft, diese Welt eine gewisse Neugierde zu erzeugen. Da kommst du auf einmal in so eine Festung rein, wo die ganzen Guardians, heißen sie, glaube ich, auf Englisch, da drapiert sind, du siehst überall ein Schlachtfeld, du weißt, hier ist etwas Großes passiert und du stehst gerade mittendrin. Das fand ich irgendwie wahnsinnig beeindruckend. Dann ziehst du weiter und dann entdeckst du, okay, hier sind Ruinen von einem Volk, das lange vor der Gründung Hyrules hier gelebt hat. Das, finde ich, hat diese Mystik von Breath of the Wild nochmal so besonders getragen, dass ich weiß, das habe ich vorhin gerade schon bei Outer Wilds erwähnt, diese Welt, die gibt mir die Illusion, sie ist lange, sie besteht schon so lange, lange bevor ich hier meinen ersten Schritt gesetzt habe. Das fand ich so wahnsinnig beeindruckend. Später wurde das so ein bisschen entzaubert mit Tears of the Kingdom und dann hast du halt die Sonai oder auf Deutsch Sonau, glaube ich. Dann kennst du das Volk, auf das die Ruinen da basiert haben. Du hast noch mal diese Festung, die du da großartig gesehen hast, auch in Cutscenes inszeniert. Das fand ich so ein bisschen schade, weil ich im Kopfkino ist es immer noch mal besonderer, immer noch spektakulärer. Und das noch mal so auserzählt zu sehen, das fand ich dann ein bisschen schade, dass mir dass da so ein bisschen Zauber verloren gegangen ist. Nichtsdestotrotz ist das für mich immer eine besondere Erinnerung, weil ich weiß, okay, ich wusste nichts davon, die Welt wusste nichts davon, ich konnte da einfach rein. Und sie hat sofort Fragen in mir ausgelöst, sofort Neugierde. Und das hast du jetzt mit der neuen App, die sie, oder nicht neue App, ist glaube ich immer noch die Nintendo-App, aber du hast jetzt diese Zelda-Applikation in der App, wo du jetzt so Voice-Logs von Zelda hören kannst. Also du kannst da quasi in irgendein verlassenes Dorf gehen und dann triggerst du so eine Voice-Message quasi von Zelda, die dir noch mehr extra Kontext gibt. Und das fand ich irgendwie mega cool. Ich mochte das überhaupt nicht, dass ich mein Smartphone ständig neben meiner Switch quasi hatte. Das ist super dumm. Ich check das halt nicht, warum die das nicht einfach im Spiel selbst gemacht haben. Aber das hat bei mir nochmal dafür gesorgt, dass ich Tears of the Kingdom, das ich über 250 Stunden gespielt habe, nochmal 20 Stunden Jahre später weitergespielt habe, weil ich diese Voice Logs mir anhören wollte. Ich wollte in ein verlassenes Dorf gehen und hören, was Zelda zu diesem verlassenen Dorf zu sagen hat. Und wenn das so ein Spiel schafft, dann ist es für mich etwas ganz Besonderes. Das schafft mittlerweile nicht jede Open World, wir haben mittlerweile so viele. Und da ist für mich diese Form von Hyrule eine ganz besondere. Aber ich will jetzt hier nicht den Zelda-Talk ausrufen.
Das ist doch das gut, ein anderer Podcast. Mal was.
Ja, dann würde ich gleich einfach mal reingrätschen. Ich würde noch ein bisschen weiter zurückgehen. Und zwar, was ich ganz toll finde bei Environmental Storytelling, da fällt mir als erstes immer zwei Sachen ehrlicherweise ein. Also einmal Bioshock, wenn man sozusagen Rapture erkundet und da durch die Gegend läuft und man sieht, hier war mal ein Ballsaal oder hier war mal ein großes Bankett oder hier waren Läden und hier war irgendwas richtig, richtig Schickes. Und wie es denn jetzt aussieht, und dann sind da Schilder runtergerissen, Furchen in der Wand, Löcher, keine Ahnung, also irgendwas ist passiert und man sich dann so ganz langsam zusammenreimt, was da eigentlich für eine riesige Revolution stattgefunden haben muss während dieser Zeit, die man halt nur noch in den Nachwehen erlebt. Und das ist schon, das war sehr beeindruckend damals. Das hat mich auch lange begleitet. Also ich bin auch viel, habe auch viel erkundet und bin auch viel durch die Gegend gelaufen, habe mir halt vieles angeschaut, so, oh, was könnte hier passieren denn? Oh, wie sieht es denn hier aus? Oh, hier hängt ein Schild, was weiß ich, 100 Tage ohne Unfall oder so, es liegt halt im Wasser und so Geschichten und das war auch ziemlich abgefahren. Und das andere Spiel, was ich jetzt noch in den Raum werfe, was das auch richtig gut macht, ist Fallout. Also Fallout 3 und Fallout 4. Die machen das ja richtig cool, wenn man zum Beispiel diese ganzen Skelette findet, also irgendwelche, so ein Skelett in einer Badewanne mit einer Whiskyflasche in der Hand und einem Revolver, der nebenbei liegt. Oder diese Anspielung auf Indiana Jones, ich glaube, das war ein Fallout 3, wo man einen Kühlschrank findet und dann macht man die auf und dann liegt da halt ein Typ drin. oder halt, man findet halt zwei Skelette, die sich anscheinend zusammen umgebracht haben. Also wenn man denn man sieht dann den Raum, man sieht die beiden Skelette, liegen auf dem Bett, Händchen halten, keine Ahnung. Und dann findet man aber Briefe im Nebenraum zum Beispiel. Und das hat mich auch immer dazu ermuntert, mich in den Fallout-Spielen auch immer umzuschauen, umzugucken. Und das immer noch ein bisschen, okay, geil, hier will ich hin, hier will ich mir angucken, was ist hier passiert, warum ist das kaputt, warum ist hier ein Safe? Kann ich damit was machen? Und. Oder was geben die Logs ja in dem Computer? Und ja, das war auch immer top-notch Storytelling, ohne jetzt sozusagen sofort zu erzählen, was da wirklich passiert ist.
Ich finde die beiden Beispiele cool, weil die in zwei Sachen sich so ein bisschen unterscheiden. Das eine ist so, ob man Elemente findet beim Herumlaufen, die mehr vom großen Ganzen erzählen. Ja, ähnlich wie das jetzt zum Beispiel auch in Elden Ring oder so der Fall ist oder wahrscheinlich auch bei Zelda, dass man sozusagen von der Gesamtwelt mehr lernt oder ob man einfach lustige Side-Stories, oh, guck mal, was könnte jetzt da gerade passiert sein? Ja, die beiden, die zusammen da irgendwie mit dem Revolver liegen oder so. Das heißt, es hat eigentlich gar keinen Sinn im Großen und Ganzen, also damit lernst du nicht mehr über die Welt und wer da regiert hat oder sonst irgendwas, aber es ist eben eine coole Side-Info, die einfach auch Spaß macht zu erfahren und ich finde diese Kombination aus beidem, also das gibt es ja eigentlich in jedem Spiel, dass man eben nicht nur einer Hauptstory folgt, sondern auch interessante Nebenplätze findet und auch Nebengeschichten, aber wenn die eben nicht einem präsentiert werden per Quest, sondern wenn man die einfach by the way findet, darüber lacht, eventuell im Reddit einen Post macht und sieht, guck mal, was ist denn hier passiert. Das sind eigentlich so die geilsten Momente, ne? Wenn man so diese zufälligen Funde noch irgendwie nebenbei hat. Finde ich richtig geil.
Und vor allem zahlt das halt auch in die Atmosphäre rein. Also wenn du weißt, du findest zwei Skelette oder jemand hat sich ist auf eine weirde Art und Weise umgekommen, dann zahlt das halt auf diese quirkige Art und Weise, wie Fallout halt stellenweise auch sich selbst inszeniert. Bei Zelda ist es halt mehr so Mystik. Bei Silent Hill mit dem Nebel und mit den Messages auf der Wand ist das vielmehr auch ein Stück weit so ein bisschen Unbehagen, weil du nicht weißt, okay, du, da schaltet sich direkt das Kopfkino an. Was ist hier passiert? Warum muss ich mich jetzt hier fernhalten? Warum bekomme ich hier überall Nachrichten mit, die mir erzählen, dass ich hier fehl am Platz bin. Und das, finde ich, ist so spannend, dass das halt dafür sorgt, implizit, dass in meinem Kopf halt sehr viel mehr passiert, als einfach nur eine Geschichte, die mir das Spiel direkt erzählt.
Ja. Und manchmal...
Kein Problem. Was ich dazu sagen wollte, so gerade diese kleinen Geschichten, die ja nicht unbedingt zur Hauptstory beitragen, aber die diese Welt einfach lebendig machen, ne? Weil die Sachen da passieren, obwohl sie komplett losgelöst sind von allem, aber trotzdem ja irgendwie auch damit zusammenhängen. Also wenn wir jetzt das Fallout-Beispiel nehmen, ne? Die Welt geht unter, atomarer Krieg und so weiter und so fort. Und dann passieren halt kleine Dinge, die jetzt zwar auch die Ursache, sag ich mal, das Hauptthema haben, aber trotzdem nichts zu deiner Hauptquest natürlich zu tun haben. Aber ja, das macht diese Welten einfach viel, viel lebendiger, als es gibt nur das, sag ich mal, was dein eigenes Ziel ist. Mhm. Ne?
Ja, dann mach doch direkt weiter, André. Was hast du denn mitgebracht?
Also ich habe mal überlegt, weil mir ist ja erst so ein bisschen schwer gefallen, also auch gerade, weil du meintest, es sollen so Spiele sein, die, sag ich mal, das als Haupterzählweise haben, sag ich jetzt mal ein bisschen extremer gesagt, und dann habe ich mal so zurückgedacht, nicht so, was war eigentlich so das erste Spiel, wo mir das überhaupt, sag ich mal, aufgefallen ist, dass es das gibt, und dann habe ich so zurückgedacht, ja, okay, das Spiel. Und dann ist es mir aber klar geworden. Und das war Portal. Und Stark. Zwar der erste Moment, also Portal kennt ja jeder. Und ich denke mal, es ist schon alt genug, dass man jetzt hier ein bisschen spoilern darf zu dem Spiel. Aber du fängst ja in dieser Kammer an. Du hörst GLaDOS, die Roboterstimme, die sagt, okay, du musst hier durch diese Testkammern. Man merkt schon einfach von dem, wie GLaDOS spricht und so, okay, irgendwas stimmt hier eigentlich nicht ganz. Ne? Also es ist alles so ein bisschen komisch, aber okay, du weißt nicht, wer du bist in irgendwelchen sterilen Testkammern, okay, ist ja auch keine normale Situation. Aber da, wo es so Klick gemacht hat, war der erste geheime Raum, den man findet. Und den kann man ganz leicht übersehen, wenn man sich mal nicht genau im Level umguckt, weil da irgend so eine Wand nicht richtig eingefahren ist oder sich verklemmt hat, und dann konnte man da so reinkriechen und dann kommt man da rein und die ganzen Wände sind vollgeschrieben mit The Cake is a Lie und irgendwelchen Zeichnungen und den späteren Leveln. Du findest immer mehr solche Orte, wo du einfach immer merkst, okay, gut, also das ist hier ganz und gar nicht normal. Ich werde hier wahrscheinlich nicht lebend rauskommen, wenn ich einfach nur das mache, was mir die Computerstimme da erzählt. Und das war so ja mein erster persönlicher Moment, wo ich gemerkt habe, okay, gut, Geschichten können auch erzählt werden, indem sie nicht offen ausgesprochen werden, sondern indem sie einfach in der Umgebung stattfinden und in der Umgebung passieren.
Ich finde den Pick fantastisch, weil ich habe das Spiel schon wieder fast vergessen, also nicht negativ vergessen, sondern ne, ist ein bisschen aus dem Gedächtnis gesprungen. Und jetzt, wo du es erzählst, weiß ich auch noch, wie ich völlig ohne irgendwas darüber zu lesen dieses Spiel gespielt habe. Ich wusste halt, dass es dann diese Portal-Guns gibt, das war das Einzige, was ich wusste. Und wie du schon sagst, dass man dann plötzlich merkt, krass, also ne, hier gibt es einen Ausbruch, man kann aus dieser vorgefertigten Übungssituation kann man irgendwie raus. Das ist halt geil, weil das wird ja nirgendwo irgendwie erzählt, also das zum Thema Environmental, dass da nicht irgendwie ein NPC kommt und sagt, hey, wir müssen hier raus und das ist alles hier eine Lüge, komm mit mir oder so. Das hätte das alles, wie ich finde, ziemlich zerstört. Man findet es als Spieler selber raus oder als Spielerin und sagt einfach, krass, ich habe ja was entdeckt. Ist das so gemacht vom Spiel? Habe ich jetzt irgendwas hier gesprengt so ungefähr? Und merkt dann, das ist intended. Also das wollten die Entwickler, dass man das irgendwie erreicht. Und mega, guter, starker Pick auf jeden Fall.
Ich wollte nur noch sagen, so eine Geschichten wie Sachen, die dir ein NPC sagen könnte, die denn an die Wand gekritzelt sind, hat man ja ganz oft bei vielen Horrorspielen, zum Beispiel Left 4 Dead oder auch bei Dead Space, wo da der wirklich hilfreiche Tipp ist bei Dead Space, schieß auf die Arme und Beine. Also Cut of the Limbs steht da an irgendeiner Wand, wo du denkst, cool, das ist hilfreich. Das hätte dir ein Tutorial sagen können. Das hätte so eine Tutorial-Anwendung geben können, so hier, mach mal. Und nee, das stand da halt einfach neben in irgendeinem so Raum. Das war ziemlich cool. Und Portal ist auch richtig gut. Ich finde, der zweite Teil macht es noch ein bisschen, der treibt es noch ein bisschen auf die Spitze. Also wenn man dann sozusagen in den alten Facilities landet, wo man dann sozusagen in der Zeit rückwärts läuft, wo man dann in den 80ern landet und dann in den, was weiß ich, glaube 60ern oder 70ern, wo dann alles irgendwie psychedelic, runder, alles ist irgendwie auch bunt und so. Und das ist schon ziemlich cool. Aber die Audiologs hat man ja trotzdem. Also gerade da hat man dann wieder Audiologs. Anstatt GLaDOS ist es halt, wie heißt er? Cave
Whitney?
Johnson.
Achso, Cave Johnson,
Cave
ja.
Johnson ist er, der dir dann erklärt, was du gerade machen musst. Und wo man dann auch merkt, das ist halt eine Aufnahme. Und der auch immer kränker wird. Also der wird ja immer kränker bis zum Ende hin, weil er sich halt verstrahlt hat mit dem Mondgel irgendwie so. Und das ist ziemlich cool.
Ich mag es auch ganz gerne, dass sich das immer weiterentwickelt und gerade im Indie-Bereich sich diese Art von Storytelling ja schon fast zu einem eigenen Genre entwickelt. Bei Gun Home zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das mal gespielt habt, das ist quasi Environmental Storytelling The Game,
Stimmt.
wo ihr als Ziel habt, ein vermeintlich verlassenes Haus zu erkunden, Briefe zu lesen und euch so diese komplette Umgebung und auch eure eigene Geschichte halt irgendwie zurecht puzzelt. What Remains of Edith Finch ist
Wollte ich
vielleicht ein
gerade
bisschen,
sagen.
ja, ist ein bisschen expliziter in seinem Storytelling, hat aber auch sehr viele Elemente, die sich auf Environmental Storytelling stützen. Und so hast du halt immer weitere Entwicklungen in dem Bereich, vor allem im Indie-Bereich, die halt dafür sorgen, dass du noch mal eine gewisse Frische hast, wenn es darum geht, wie man in Videospielen Geschichten erzählt. Und das mag ich super gerne, dass das immer weiter gedacht wird. Wir könnten die Brücke schlagen zu Metroidvanias, wo das ja auch eine super große Rolle spielt. Hollow Knight, lass das mal groß hier in den Raum stellen. Da hast du ja auch extrem oft den Moment, dass du in eine neue Umgebung reinkommst, in eine neue Stadt, die verlassen ist. Du findest irgendwelche Bugleichen, also Käferleichen, die dir viel erzählen. Du siehst, wie sich Umgebungen im Laufe des Spiels auch verändern und quasi auf deine Aktion reagieren und so dafür sorgen, dass sich die Geschichte quasi mit dir entwickelt. Ja, da gibt es so viel, über das man sprechen kann und ja, eine spannende Entwicklung zeigt.
Aber bei Gone Home, muss ich sagen, war es ja, also bis zu drei Viertel des Spiels habe ich gedacht, das ist ein Horrorspiel. Weil
Same.
das ganze, dieses ganze Haus hat so eine wirklich unangenehme, so einen unangenehmen Vibe gehabt. Also man hat, ist da
Ja.
durchgegangen und es war irgendwie unangenehm. Die ganze Zeit. Der
Ich kenne Leute, die
Vater,
haben aufgehört, das zu spielen, weil die so viel Angst hatten. Ja.
der Vater ist halt irgendwie so ein gescheiterter Autor. Die Bücher stapeln sich im Wohnzimmer oder im Arbeitszimmer. Ich weiß gar nicht mehr wo, aber man findet diese Bücher stapeln man. Und dann findet man irgendwie raus, die Mutter hat so eine Affäre auf der Arbeit und denkt man so, oh, was ist da bloß passiert? Warum ist hier aber auch keiner?
Ja.
Und dann löst sich das halt alles auf, warum die das dann gemacht haben und was da passiert ist. Und dann kommt aber so das Ende und also das Ende impliziert halt, dass was völlig anderes passiert, als dann wirklich passiert ist. Und ich bin noch nie so schnell, ich glaube, von ganz unten in dem Haus bis ganz oben in den Dachboden gerannt, dachte immer so, nein, 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 das ist es jetzt nicht, nein,
Ja.
das jetzt nicht.
Wie geil.
Und da war ich richtig, ja, das hat mich richtig mitgenommen. Und man hat es ja auch kommen sehen, weil, oder was heißt kommen sehen, es wurde halt angedeutet, durch das Environmental Storytelling, durch die Sachen, die man findet, hat sich ja abgezeichnet, wo die Geschichte eigentlich hingeht. Also welche größere Story eigentlich erzählt wird mit den Figuren, mit der Schwester und mit den Eltern. Und das war schon ziemlich schön. Und das ist dann halt, und die Auflösung, wie es dann aufgelöst wurde, war halt auch echt stark. Und war halt so ein Spiel, wo ich dann immer zu Leuten sage, hey Leute, wenn ihr mal eine Runde heulen möchtet, guckt euch Gone Home an. Ist eine Stunde oder 1,5 Stunden oder 2. Ist gar nicht so lang. Und danach
Ja.
braucht ihr erstmal einen Tag.
Und da wären
Das
wir
war.
wieder, dass so Environmental Storytelling so krass in die Atmosphäre einzahlt. Weil du meintest, dass es am Anfang so krasses Unbehagen in dir ausgelöst hat. Das letzte Mal, dass ich sowas hatte, war bei Blueprints. Das ist im Grunde ist es ja einfach nur ein Rätselspiel, aber ständig hatte ich so ein Unbehagen, als ich durch diese Villa oder das Haus gegangen bin, weil auch immer diese Musik damit einspielt und dann siehst du die verschiedenen Textlogs, die Briefe, die Räume, die nicht so gut durchleuchtet sind zum Teil. Manchmal hast du das Gefühl, okay, du hast hier gerade einen versteckten Raum entdeckt, was weiß ich, was hier passiert ist. Ja, das ist wirklich spannend.
Hast du da schon einen Raum entdeckt, wo man, ich will nicht spoilern, aber wo man, sag ich mal, im Kasten eine Figur hat? Weil dann, das hast du wahrscheinlich noch nicht lange gespielt, aber ab dann habe ich echt gedacht, jetzt haben wir ein Horrorspiel, weil das für eine, also quasi eine Zwischensequenz, sag ich mal, getriggert. Noch
Also
nicht.
ich hab's noch nicht durchgespielt. Ich hab 20 Stunden auf der
Aber da
Uhr.
muss das eigentlich schon gesehen haben, wovon ich spreche.
Ich weiß,
Also eine Stimme, die
ich hab's
spricht, sag ich
jetzt.
mal, schon mal erlebt.
Ach
Naja, gut,
so, ja,
ich,
na klar, ja, na
ja.
klar.
Okay, gut,
Natürlich,
weil dann, da
natürlich.
dachte ich
Ja,
wirklich,
ja.
okay, jetzt habe ich Angst.
Ja,
Aber keine
ja.
Angst, Leute, alle, wer es noch nicht gespielt hat, es ist kein Horrorspiel und es gibt auch keine Jumpscares oder sowas, aber die Atmosphäre ist schon wirklich dicht und gebe ich Elias völlig recht, das ist schon wirklich auch richtig geil vom Storytelling, ohne die Geschichte wirklich, ja, mit Worten zu erzählen. Das stimmt. Ich finde auch diese Haarspalterei, die ich am Anfang betrieben habe, um zu sagen, ist das jetzt noch Environmental Storytelling oder einfach nur gutes Storytelling, das kann man wahrscheinlich nicht so genau trennen, denn im Prinzip sind Leute, die mit einem sprechen, ja auch Teil der Umgebung, des Environments, aber man benutzt ja eigentlich diesen Begriff immer damit, wenn eben eine Geschichte nicht durch Worte, durch Text oder, wie soll ich sagen, durch eine Erzählstimme, sondern eben durch die beobachtbare Umgebung irgendwie, ja, erzählt wird. Und deswegen wollte ich das nochmal kurz klarstellen. Also ich liebe auch Spiele, die die Geschichte einfach gut erzählen, gutes Worldbuilding haben,
Ja.
was durch Geschichten oder einem Erzähler oder einer Backstory ausgelöst wird. Aber ich wollte eben explizit darauf hinweisen, dass einige Spiele das eben gar nicht brauchen. So, das war so mein Claim. Und wenn ich nochmal ganz kurz was zu Zelda sagen darf, Breath of the Wild habe ich auch durchgespielt und ich fand es auch ein fantastisches Spiel. Für mich hat das leider mit dem Entzaubern schon früher begonnen. Und zwar, als ich das Spiel gestartet habe, war ich begeistert. Allerdings, als ich aus dieser, also zum ersten Mal in diese Welt raus bin und mir alles angeguckt habe. Und also ich habe genau das gefühlt, was du beschrieben hast. Das ist für mich aber abrupt geendet, spätestens in der ersten Stadt. Weil das war etwas, das Spiel war für mich wie Ico oder Shadow of the Colossus war für mich ein Spiel, da hätte ich gerne eine leere, einsame Welt mit vielleicht ein, zwei Sachen, die man sehen kann. Ja, aber nicht so Gespräche und lustige Geschichten und Quests und Leute, die auf mich einreden und Händler. Das hätte ich nicht gebraucht. Ich hätte eine leere Welt zum Erkunden, also nicht leer im Sinne von, ne, nichts zu finden, sondern eben keine Quasselstrippen hätte ich mir gewünscht, sondern ein bisschen mehr Richtung Elden Ring, ein bisschen mehr Richtung Ico, Richtung mehr Shadow of the Colossus, also diese fantastische Welt eher mit Atmosphäre, mit Environment einzusaugen, statt mit, jetzt gibt der mir eine Quest und sagt mir, wo ich hin muss, so ungefähr. Das hat mir das leider so ein bisschen zerstört, weil ich dachte, ach Mann, ich wollte ja eigentlich alleine gucken, jetzt habe ich ja diese große Stadt mit ganz vielen lustigen Leuten drin. Und da war es für mich irgendwie ein bisschen, also nicht vorbei, ich fand es immer noch fantastisch, aber der Zauber war dann irgendwie weg an dieser Stelle.
Verstehe. Kann ich nachvollziehen. Ist, glaube ich, auch so ein subjektives Ding und hat auch viel mit Erwartungen zu tun. Für mich ist Zelda auch so ein bisschen immer ja, quirky und irgendwie verbinde ich mit dieser Reihe auch bestimmte Charaktere. Bei Breath of the Wild war das zum Beispiel, du hast halt Dumpster zum Beispiel, der bei, ja, da ist Dumpster, also sorry, aber geiler Name. Mit dem du hilfst, quasi eine eigene Stadt aufzubauen. Und diese Stadt besteht aus Völkern, aus allen, aus Personen oder Entitäten von allen vier Völkern so. Und dadurch entsteht quasi eine multikulturelle Stadt, die du aufbaust mit ihren ganz eigenen Geschichten. Und sowas finde ich halt irgendwie bereichernd. Aber
Geil.
kann ich total nachvollziehen. Also ich liebe Spiele wie Shadow of the Colossus oder Ico, die halt genauso funktionieren und das zu ihrem Konzept auch machen, dich in eine einsame Welt loslassen und du dir aus dieser Welt einen Reim machst. Ich glaube, Zelda will dieses Spiel nicht sein, verstehe aber, wenn man da mit dieser Erwartung reingeht und dann am Ende auch enttäuscht wird.
Ich hätte auch gedacht, du bringst Journey mit, ehrlich gesagt, weil das nämlich genau in diese Kerbe schlägt.
Ja, ich fand Journey ist zu obvious so. Ich wollte jetzt auch nicht zu doll in diese Klischeekiste reingreifen, aber natürlich, Journey macht das auch ganz, ganz großartig. Ist eines der ersten Spiele, die in mir den Trieb geweckt haben, über Spiele sprechen zu wollen. Das war, ja, auch eine ganz besondere Erfahrung.
Journey hat mich, also ein Freund von mir, da war ich zu Besuch, Also wir haben uns regelmäßig getroffen und er meinte so, hey, ich will so ein kleines Spiel, Journey, es geht 2 Stunden, ich koche Essen, du kannst spielen. Und dann habe ich mich quasi in sein Wohnzimmer gesetzt, habe dann gespielt und dann habe ich bei Journey auch Leute getroffen. Also ne, man trifft ja dann so
Klar.
Personen, mit denen man dann zusammen unterwegs ist.
Ja.
Und dann habe ich den verloren. Also gab es so eine Actionsequenz, wo man so rutscht man so einen Sandhügel runter oder in so einer Höhle und dann kommt so eine Schlange, die dann sozusagen links und rechts und dann einmal über den. Und der war ein Stück vor mir und die Schlange kommt halt aus dem Boden und haut ihn weg. Und also wirklich, er fliegt halt quer durchs Bild. Und dann bin ich weiter nach unten gerutscht. Dann war ich unten und dachte so, wo ist er? Und dann kann man ja dieses Geräusch machen, dass die Leute kommen. Und er kam nicht mehr. Und ich stand
Nein.
da wirklich garantiert 5 Minuten und dachte so, ey, kommt er vielleicht noch? Kommt er
Ja.
nicht mehr? Was ist jetzt passiert? Und dann war ich echt traurig. Dann war ich traurig, dass diese Person weg ist, weil die hat mich am Anfang quasi aufgegabelt und hat mir so Sachen gezeigt. Also ich guck dir das an, guck im Sinne von, hat sich von der Wand gestellt und hat dann dieses Rufen gemacht. Und dann haben wir uns das Mural angeguckt, was darin gemalt war. Oder die Statue, die da war. Oder hat mir den Weg gezeigt, wie man am besten irgendwo hochkommt. Und dann dachte ich schon, aber war ich richtig, richtig betroffen, als der weg war.
Das
Ja.
erinnert mich an wirklich einer der schönsten Sendungen, die ich bei Rocket Beans aufgezeichnet habe. Und zwar ein Let's Play gewesen mit Daniel Schröckert. Und da haben wir Journey zusammengespielt. Also er kannte oder er hat das Spiel vorher gar nicht gespielt. Er hat immer mal wieder gemeint, ey, lass uns das doch mal Let's Playen. Du kennst das ja. Und dann habe ich den halt so richtig durchgeführt und irgendwann hat er halt auch seinen Partner getroffen. Ich glaube, der hatte sogar Na Hanzo oder so, ich weiß es nicht mehr. Und das war halt auch wirklich so eine richtige, im wahrsten Sinne, no pun intended, Journey, die wir da gemacht haben. Hanzo war da Teil von Schröcks Reise. Es gab so eine Phase, wo wir ihn nicht gesehen haben. Und auch wir das Gefühl hatten, okay, ist das jetzt vorbei? Ist die Nummer durch? Und dann kam er doch und das war so ein richtiger
Nein.
Hype-Moment. Alles klar, mein Partner ist wieder da, es kann weitergehen. Und am Ende haben wir es halt, glaube ich, sogar wirklich durchgezogen und wir sind zusammen mit ihm ans Ziel gekommen und das war eines der besondersten Momente. Da erinnere ich mich so gerne zurück. Falls ihr das nicht gesehen habt, holt das gerne nach. Also die Begeisterung bei Schröckert. Er war wirklich ganz, ganz, ganz großartig und besonders.
Gibt's auf
Also
YouTube
verstehe
wahrscheinlich,
das.
ne?
Genau.
Geil, machen wir.
Ja.
Ich verstehe das aber auch. Das hat halt kaum ein Spiel so ausgelöst, wo man dann so einen Partner hat.
Ich kenne auch kein anderes Spiel, was so gut es ist ja eigentlich kein Multiplayer, ne? Also im Prinzip bringt es dir in dem Sinne keinen Vorteil. Du kannst es auch komplett alleine stehen, ohne dass dich irgendwie jemand begleitet. Also von den Levels her und wie du ja, voranschreitest in dem Spiel, hängt ja nicht davon ab, dass du unbedingt jemanden dabei haben musst, aber trotzdem einfach jemanden so random zu treffen, ich kenne noch kein anderes Spiel, was das halt so macht. Und dann trifft man sich, man blinkt sich halt immer so gegenseitig an und entwickelt dadurch ja irgendwie auch so eine eigene Sprache, sage ich mal. Ne? So hier, wenn man ganz oft drückt und so, hier, guck mal, jetzt, Aufmerksamkeit, guck mal da. Und das, ja, wie gesagt, ich kennt kein anderes Spiel, was diese Art von Zusammenspiel irgendwie hat. Und darum auf jeden Fall was super Besonderes. Gerade wenn man wirklich, wenn man es am Stück durchspielt, irgendwie auch mit einer Person. Am Ende, man sieht ja erst ganz am Ende, wenn der Abspann läuft, die Leute, die man getroffen hat. Ne? Und meistens sind es ja gar nicht so viele. Ich glaube, bei mir waren es damals so 3, 4 Stück oder so, aber ich habe es halt auch in mehreren Sessions halt durchgespielt und dann trifft man halt auch andere Leute. Aber ja, gerade wenn man dann irgendwie so die eine Person hat, mit der man dann wirklich von Anfang an bis zum Ende quasi diese Journey, wie du schon
Ja.
gesagt hast, beschritten hat, dann ja, gibt einem nochmal so ein ganz anderes Gefühl, wie beim Durchspielen, sagen wir so.
Ja, absolut.
Und da gibt es ja auch kein wirkliches Storytelling in anderem Sinne. Also es gibt da keine Geschichte. Ich erinnere mich jetzt nicht falsch, oder? Es gibt keine Story-Einblendungen mit, was passiert oder so. Also es ist alles komplett textlos und man erfährt auch wirklich alles nur durch die Landschaft. Von daher würde ich auch sagen, perfekter Punkt eigentlich, dieses Spiel hier mit aufzunehmen. Ja.
Da bin ich ja mal gespannt. Es kommt ja mal so ein Ausblick auf noch kommende Spiele. zu machen. Sword of the Sea, wenn ich mich jetzt nicht irre, was ja einen sehr, sehr ähnlichen Vibe auf jeden Fall hat. Das ist ja auch von den Machern, die Abzu gemacht hat. Abzu fand ich auch klasse, aber meinst du jetzt mal so im direkten Vergleich mit Journey hat, würde ich Journey präferieren, sagen wir mal so. Aber auch da bei dem neuen Sword of the Sea, in den Trailern hat man ja auch schon gesehen, ne? Man versucht ja diese Welt wiederzubeleben, indem man halt auf seinem Schwert durch die Gegend surft, was A ziemlich cool aussieht auf jeden Fall. Aber auch da merkt man ja schon, auch da wird das sehr ja, ohne Dialoge, ohne Text oder irgendwas, sondern wirklich rein visuell und durch die Umgebung halt erzählt. Da bin ich auf jeden Fall auch mal gespannt drauf.
Ja, Sword of the Sea soll ja, also zumindest gibt der Trailer den Eindruck, dass es diese ganzen Elemente verbindet. Also die See mit Abzu, dann hast du Journey, die Wüste, kommt ja auch von Giant Squid. Die sind zum Teil, oder die bestanden damals auch aus Mitgliedern von That Game Company und die sich dann letztlich losgelöst haben und ihr eigenes Ding gemacht haben. Da habe ich auch ein besonderes Auge drauf und freue mich. Ich wusste aber nicht, dass das dieses Jahr noch kommt. Ist das
Am 19.
bestätigt?
19. August.
Nein,
Oh, das
wirklich?
ist ja jetzt
Oha.
bald.
Hab's gerade
Geil.
aufgemacht im
Man muss
Hintergrund.
vorher noch Claire Obscur spielen. Das ist Pflicht.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Also, beste
Ich muss
Spiel der
erstmal.
letzten 10 Jahre. Egal, anderes Thema.
Dazu
Ich muss
hatten wir
erstmal
gerade
Death
schon eine
Stranding
Folge.
2.
Ah ja, das
Wir hatten
Spinning,
jetzt
ja, ist.
eine Folge dazu zu Claire Obscur.
Ja, das war richtig gut.
Genau.
Elias, du hast gesagt, du hast 3 Spiele mitgebracht. Ich habe jetzt nur eins gehört, nämlich Zelda. Hast du da nicht noch mehr, was du anbringen wolltest?
Ja, einiges wurde hier tatsächlich schon genannt. Ich wollte Portal 2 nennen,
Ah ja.
weil der erste quasi den Grundstein gelegt hat und ich das Gefühl hatte, dass es beim zweiten nochmal deutlicher nochmal zum Vorschein gekommen ist. Und was hatte ich hier noch? Moment, ich muss hier kurz meine Liste aufmachen. Oh ja, das habe ich jetzt vorweggenommen. Hollow Knight. Da fand ich auch, dass da wird dir zwar trotzdem eine Geschichte erzählt, in Dialogen oder in Pseudo-Cutscenes, aber auch da habe ich das Gefühl gehabt, dass ich durch besondere Atmosphärensetzungen, durch bestimmte Expositionen, die du in den jeweiligen Level siehst, halt trotzdem sehr viel von dieser Welt mitbekommst. Du hast ja Mossback, einen eigenen YouTube-Channel, der sich wirklich nur mit der Lore beschäftigt und sich wirklich alles anguckt, also quasi das Wativideo-Äquivalent zu der Dark Souls, zum Dark Souls-Universum. Und ähnliches hast du halt bei Hollow Knight. Und Hollow Knight hast du halt natürlich auch sehr viele Elemente, die sich an Dark Souls anlehnen. Und wenn ich Dark Souls sage, könnten wir direkt die Brücke schlagen zu Elden Ring, zu Souls-Reihe, Sekiro und so weiter, die ja auch sehr starke Elemente haben, die in diese Richtung gehen, bis hin zu Item-Beschreibungen, die dir ganze Geschichten erzählen und Kontext geben zu Völkern, zu Orten und so weiter. Also da gibt es mittlerweile so viel, über das man so viel sprechen kann. Da müsste man schon fast nochmal Unterkategorien machen, um das nicht zum Überquellen zu bringen.
Das ist spannend, weil ich hätte auch noch als Punkt gehabt, darüber zu sprechen. Ich bin ein bisschen streitbar. Wenn Leute sagen, Elden Ring, Dark Souls und so weiter hätten so krass gutes Environmental Storytelling, dann werde ich immer ein bisschen unleidlich, weil ich finde, also die haben fantastisches Worldbuilding, ja, dieses würde ich total unterschreiben. Aber ich finde, wenn man Itembeschreibungen mit Text füllt, die die Geschichte erzählen, ist das das Gegenteil von Environmental Storytelling. Das ist quasi Kodex lesen. Und das ist etwas, was eigentlich für mich, also man suggeriert, man hätte das in die Environment gepackt, aber indem man einen Kodex in die Umgebung reinpackt, tut man das nicht. Natürlich gibt es auch Szenen, wo man die Umgebung sich anguckt und kann daraus was lesen, will ich gar nicht den in Abrede stellen. Aber ich finde, die Hauptgeschichte lernt man entweder durch diese Lore, die man in Snippets findet, in Items oder eben durch die paar Cutscenes, die es auch gibt. Und das meiste werden sich die Leute im Wiki zusammenlesen. Aber ich würde sagen, dass dem Normal-User, der das Spiel durchspielt, die Story erstmal völlig unklar bleibt und so nicht wirklich diese ganzen Details logisch einem erscheinen, so wie wenn man Outer Wilds durchgespielt hat und quasi die gesamte Geschichte der Nomai im Kopf hat und die auch die nächsten Jahre nicht mehr rauskriegen wird, weil das Teil des Spiels ist, das zu wissen, ja, also man muss das wissen, auch für Obra Dinn, man muss die Geschichte verstanden haben, sonst kann man das Spiel nicht beenden, und das ist eben bei Elden Ring absolut nicht der Fall. Du kannst das Spiel durchspielen, ohne überhaupt irgendeinen Plan zu haben, was hier passiert, ich will schnetzeln, und das ist für mich ehrlich gesagt kein gutes Beispiel für Environmental Storytelling. Ob die Story gut ist, ist eine ganz andere Geschichte. Die mag sehr cool erzählt sein, diese Lore in anderer Art und Weise.
Genau, ich wollte das auch gar nicht so großartig werten. Ich finde nur, dass diese Spiele sich auf jeden Fall sich diesem Element bedienen. Und dass du vielleicht in Itembeschreibung dann auch noch mal erst checkst, warum die Umgebung so aussieht, wie sie aussieht. Dass du vielleicht eine Umgebung hast, die von Fäulnis trieft und du noch gar nicht verstehst, warum. Also der erste Gedanke ist ja gut, weil die Designer gerade Bock hatten, dir eine Umgebung zu bauen, die es dir besonders schwer macht, aber trotzdem schaffen sie es, die über Umwege dann nochmal, bei mir fällt der Groschen immer so ein bisschen später, und das finde ich irgendwie ganz cool, dass ich so ein ganzes Level quasi durchlebt habe und mich da durchgekämpft habe und erst im Nachgang so richtig checke, warum sie es so gebaut haben, wie es dann letztlich sich präsentiert, und das finde ich irgendwie ganz cool. Es ist natürlich streitbar, bin ich bei dir, ob man das dann letztlich gut findet, ist auf jeden Fall eine etwas andere Art und Weise, eine Geschichte zu erzählen oder Environmental Storytelling in dem Fall zu machen. Da gibt es andere Beispiele, die sehr viel stärker in diese Richtung gehen und sich diesem Werkzeug bedienen, aber ob man das gut findet oder nicht, ist natürlich jedem selbst überlassen.
Ja. Nee, ich würde da zustimmen in der Hinsicht, dass die Souls-Titel, also gerade jetzt so Elden Ring, Dark Souls 3 etc., oder ja, eigentlich alle, das nicht so auf die, also was heißt auf die Nase machen. Also du musst schon genauer hingucken, würde ich sagen, um die, um das zu erkennen. Aber wenn du es einmal erkennst, also jetzt auch mal, jetzt mal abgesehen, dass man auch Itembeschreibungen oder etc. liest, die dann halt noch mehr Kontext geben. Aber wenn man das mal weglässt, kann man auch allein schon, finde ich, an Platzierung der Gegner, wie die Gegner aussehen, ja, in dem Ort, genau, durchaus eine Geschichte erkennen, was dort passiert sein könnte. Klar, wenn man einfach nur, ich will jetzt da durch, ich hau alle Gegner nieder, mach den Boss fertig und dann habe ich es abgehackt. Klar kann man da auch so an die Sache rangehen, und ich denke mal, das werden wahrscheinlich auch viele machen, die einfach, sag ich mal, eher die Herausforderungen in den Souls-Spielen suchen und einfach sagen, okay, gut, das ist ein bockschweres Spiel, ich will mich da beweisen. Wenn man sich mehr investiert und, wie du schon sagtest, ne, man kämpft sich da durch, und im Nachhinein sieht man die Zusammenhänge, warum, ja, warum ist der Gegner da, warum, wie gesagt, sehen die so aus, was, dass das einen so mehr dann erschließt, nachdem man alles so, sag ich mal, so abgeschlossen hat. Das finde ich, kann man schon sehr, sehr stark in den Souls-Spielen erkennen.
Ich habe noch eine Antithese zum Thema Environmental Storytelling. Und zwar Death Stranding, was ich vorhin schon erwähnt habe, ich finde, es ist ein geiles Spiel, also ich mag beide Teile sehr, aber man lernt überhaupt nichts oder wirklich so gut wie nichts über die Geschichte, wenn man sich die Gegend anguckt. Weil, also das Einzige, was man merkt, ist, alles ist kaputt.
Alles kaputt.
Das ist so, alles ist kaputt, das ist so das Ding, und die Leute wohnen in Bunkern. Aber warum jetzt, weiß ich nicht, der Pionier in der Wüste sitzt, keine Ahnung, anscheinend ist der da irgendwie gestrandet. Oder ich glaube, die Einzige, die erklärt, warum sie da ist, wo sie ist, ist die Doktorin im zweiten Teil. Die sagt, die ist hier raus, weil keiner in der Gegend, und die will Müttern helfen und so. Das ist so das Einzige. Und alle anderen sind irgendwie, wir sind halt hier, weil hier mal eine Stadt stand. So. Und dann hat man auch die Einblendung. Ich weiß gerade, F2, Verteilerzentrum Süd, keine Ahnung. Und dann steht da, Anzahl der Einwohner 83.000. Denkst du dir, geil, 83.000 Leute. Wo?
Wo?
Und da hätte ich zum Beispiel gern, also ich mag ja, wie Kojima Geschichten erzählt, auch wenn er irgendwann ins Labern verfällt. Also er erzählt halt lange Zeit nichts, dann kommt ganz viel und dann kommt wieder lange nichts. Und aber ich hätte manchmal schon noch ein bisschen mehr Kontext. Ich hätte schon gerne mehr, was da passiert ist und was in den Leuten vorgeht und wie die da eigentlich lebt. Also das ist ja, man hat halt diese privaten Räume, haben alle diese privaten Räume. Sind die Leute, obwohl sie da in diesen Dingern leben, auch isoliert voneinander? Also das ist ja eine Geschichte über eine komplett isolierte Welt mit komplett isolierten Menschen. Und das ist so das einzige Storytelling. Und die einzige Verbindung, die man knüpft, ist über dieses chirale Netzwerk. Und dann hat man die ganzen Sachen der anderen Spieler dort. Und das ist aber dann wiederum geil, weil das so eine andere Art von Verknüpfung schafft. Was denn nichts mit Environmental Storytelling zu tun hat, weil manchmal fragt man sich schon, warum steht die Brücke da, wo sie steht, auf dem Berg? Total sinnlos. Und man kann sich das nicht erschließen. Aber ja, das ist mir dann nämlich letztens aufgefallen, dass es da halt das überhaupt nicht gibt. Also weil wir uns ja mit dem Thema beschäftigen sollten und da gab es es überhaupt nicht. Also es gibt, glaube ich, einen großen Krater, wo alle sagen, das ist ein bisschen komisch, da kam so ein Schatten und dann ist da was passiert, aber das war's. Also da weiß ich nicht.
Ja, ich glaube, der Krater ist mir auch direkt als erstes eingefallen. Da wird auch immer mal wieder so kurz drauf eingegangen oder drauf angespielt, dass da wohl dieser große Void-Out entstanden ist, der alles verändert hat, aber was genau, da muss man sich erst auch durch zig Codec-Einträge lesen. Da muss man auch erstmal Bock drauf haben. Bei Death Stranding finde ich es aber irgendwie, da habe ich auch irgendwie einen anderen Anspruch. Die Welt ist ja auch irgendwie nicht dazu da, um eine großartige Geschichte zu erzählen, sondern primär, um dich abzufacken, um es mal so richtig salopp zu sagen. So, die ist einfach nur da, um es dir besonders schwer zu machen, von A nach B zu kommen. Und diese Welt, die wird für mich besonders, wenn ich weiß, alles klar, hier sind noch andere Leute, die mir dabei helfen, diese Hürden zu überwinden. Also wenn hier auf einmal, wenn ich weiß, alles klar, das wird jetzt so unfassbar anstrengend, diesen dummen Fluss zu überqueren. Und ich gehe um die Ecke und ich sehe eine Leiter, die Raider 88 dahingestellt hat. Das finde ich, sowas, ich liebe dieses Konzept einfach, dass man sich eine Welt quasi teilt und sich gegenseitig hilft, weil es dann auch wieder etwas in mir auslöst. Diese Welt, die ist nicht für mich gebaut worden, sondern es sind noch andere Leute da. Diese Welt existiert, auch wenn ich nicht da bin. Sie entwickelt sich weiter, wenn ich nicht da bin. Und so habe ich dann auch irgendwann das Bedürfnis, für diese Welt beizutragen. Also ich weiß gar nicht, ich habe dieses Spiel für den Spiegel getestet. Eigentlich hätte ich wirklich so schnell wie möglich von A nach B kommen müssen. Was ich gemacht habe, ich habe Stunden damit verbracht, Ressourcen zu sammeln, um eine Autobahn zu bauen für Raider 88. Damit der eine gute Zeit hat.
Ich sage zu meiner Frau auch immer, das ist das Spiel, wo ich Straßen baue. Also
ja.
Laufen, es ist so. Viel Laufen.
Death Stranding 1 war viel Laufen, ehrlicherweise. Das war ziemlich, da war wirklich viel, viel Laufen. Aber in Death Stranding 2 kann man fast überall hinfahren. Das ist so geil. Und sie haben es in genau den Punkten verbessert, die mir im ersten so ein bisschen gefehlt haben. Aber dieses, ich baue für andere Leute, ich mache hier dieses Ding, ich baue hier diese Straße oder ich baue hier diese Zipline. Das ist nicht nur für mich, das ist auch für andere. Und das ist halt ziemlich cool. Aber das ist genau das, was wir ja nicht, ne? Also dieses Environmental Storytelling, wo wir wieder nicht haben. Aber manchmal würde ich schon gerne
mehr. Environment erzählt dir ja was. Ne? Die Environment erzählt dir, da war ein anderer Spieler, der hat sich Gedanken gemacht, wie man da hochkommt.
Das ist dann, das geht dann wirklich so in Richtung so User-Generated Storytelling.
Genau. Immersive Storytelling, genau. Das ist dann, da fragt man sich manchmal, warum steht eine Brücke auf dem Berg, wo nichts zu überbrücken ist? Also meine Vermutung ist ein improvisierter Timefall-Shelter, weil du kannst ein Fahrzeug drunter abstellen und geht nicht kaputt. Aber zum Beispiel, was ich ganz cool fand, in Destiny 2 musste man von dem ersten großen Verteilerzentrum zu dem Verteilerzentrum, was aussieht wie ein Herz, irgendwelche Sachen liefern, damit man es freischaltet. Von F2 zu F4. Und weil, zur Info, F3 ist dieser große Krater, wo alle Leute drüber reden, dass da ein großer Schatten aufgetaucht ist und alles anders gemacht hat. Also man geht von F2 zu F4 und ich dachte die ganze Zeit, wie komme ich da hin? Da ist so ein Riesenfluss in der Mitte und darum, und das sieht halt alles schon super gefährlich aus. Und da ist mir eingefallen, man kriegt ein Fortbewegungsmittel, was sogar besser funktioniert, wenn es auf Wasser ist. Und dann habe ich mir das Ding auf den Rücken geschnallt, bin auf mein Fortbewegungsmittel gestiegen und bin aber sowas von losgefahren. Und dann vorbei an den Terroristencamps, vorbei am Pizzabäcker und dann rauf auf den Fluss und dann immer gib ihm. Und dann kriegt man ja immer die chirale Dichte steigt und dann fängt schon der Odra-Deck auf der Schulter an zu vibrieren, wo du denkst, okay, hier sind irgendwelche BTs, da willst du jetzt nicht, eigentlich willst du da gar nicht hin, aber auf dem Fluss ist keiner und dann kann man so easy auf dem Fluss lang cruisen, bis so kurz vor der Kante, wo das, weil dieses Fahrzeug funktioniert nur in dem Bereich, den man schon erschlossen hat, danach nicht mehr. Und dann bin ich bis zu einer bestimmten Kante gefahren, wo ich dann halt zu Fuß dann weitergegangen bin, aber es war dann halt wirklich nur noch, weiß ich nicht, 150 Meter oder so. Aber als ich da an diesem Punkt gelandet bin, lagen mehrere von diesen Fahrzeugen von anderen Spielern an der Stelle, wo ich dachte, die hatten genau dieselbe Idee wie ich. Das war halt genau, die haben das genau so gemacht. Und das war auch so ein cooler Moment, wo ich dachte, irgendwie ticken wir doch alle gleich. Und irgendwie ist es schon cooles Storytelling.
Krass. Chris, jetzt hast du mich wieder richtig heiß gemacht. Ich hab's nach 40 Stunden musste ich es zur Seite legen, aber jetzt habe ich Donkey Kong durchgespielt und jetzt habe ich mir fest vorgenommen, das Ding jetzt endlich mal über die Bühne zu bringen. Claire Obscure. Danach kommt das. Danach kommt das. Guck mal, ich schwöre. Ob du die ersten
15 Minuten schaffst, ohne zu weinen. ich weiß nicht, ob noch ein paar Minuten Zeit hast. Ich hätte eine schöne Abschlussfrage und zwar, was fällt euch spontan für ein Spiel ein, wo ihr, ohne es zu müssen, weil Outer Wilds würde nicht zählen, weil da muss man über die Story viel erfahren, sonst kommst du nicht weiter in dem Spiel, wo man, ohne es zu müssen, verzweifelt versucht hat, mehr Infos über diese Welt oder über die Geschichte rauszufinden, aber es war nicht Teil sozusagen des Spiels, das zu tun. Also so nach dem Motto, also ich kann direkt sagen, was mir gerade eingefallen ist, deswegen ist es für mich natürlich leicht, aber ich habe an Ico oder ich weiß nicht, ob man Ico sagt oder Ico gedacht. Relativ kleines Spiel, so im Vergleich zu Shadows of the Colossus. Man ist dieser Junge, der in diesem Schloss sozusagen gebracht wird, um da, ja, was auch immer, das verrät die Story nicht so genau, wahrscheinlich geopfert zu werden. Und dieses Spiel hat fast, das hat irgendwie 3 oder 4 Cutscenes, ganz wenige Dialoge und ich konnte nicht aufhören, sozusagen noch mehr zu gucken, was steckt dahinter, und es gibt fast nichts. Also es gibt Leute, die machen riesige Analysen im Internet und versuchen dann rauszustellen, ach, vielleicht liegt es daran und das, dann wurden ein paar Textstellen aus dem Spiel gestrichen, hat man später im Code gefunden, die wurden dann heiß analysiert irgendwie, ach guck mal, da sagt die Mutter ja noch was irgendwie zu ihrer Tochter und was könnte das bedeutet haben, und das hat mich, also ich hätte mir das aufgefallen, umso weniger ich in dem Spiel erfahre, desto mehr steigt meine Neugier, weil es eben nicht einen die ganze Story an den Kopf wirft, und das wäre eins dieser Spiele, wo ich wirklich danach noch recherchiert habe im Internet, was dahinter steckt und noch mehr Diskussionen von anderen sozusagen aufgegriffen habe, obwohl es eigentlich nicht notwendig ist. Das Spiel kann man durchspielen, ohne überhaupt irgendwas zu verstehen. Aber es war eben so unfassbar interessant, dieses leere Schloss und was dahinter steckt. Ich weiß nicht, ob euch auch spontan irgendein Pick einfällt, wo ihr sagen würdet, da war die Welt oder die Story so faszinierend, da musste ich mehr herausfinden, auch wenn es eigentlich gar nicht nötig gewesen wäre.
Ich mache es mir da vielleicht jetzt ein bisschen einfach, aber ich würde da den in Anführungsstrichen aktuellsten Titel der Reihe nehmen, und zwar The Last Guardian. Ich gehöre zu den paar Leuten, die dieses Spiel halt wirklich extrem feiern. Ich liebe The Last Guardian mit all seinen Stärken und Schwächen. Und vor allem auch Trico, dieses fabelhafte Wesen. Das hat mich super fasziniert. Ich fand das so spannend zu wissen, was ist die Geschichte dieses Wesens, woher kommt es, was ist die Beziehung zu den Menschen, die da gelebt haben, warum lebt es in Isolation, warum ist es in Gefangenschaft, warum müssen wir es am Anfang des Spiels befreien? Es haben sich am Anfang so viele Fragen in meinem Kopf gestellt zu diesem Wesen, und dazu kommt dann halt noch diese Ueda Komponente mit den verlassenen Ruinen, mit der dichten Atmosphäre, mit dem Wind, der gegen die Steine quasi peitscht, und du diese schöne Soundkulisse hast, diese Bindung, die du zu diesem Wesen immer stärker aufbaust, das hat dazu geführt, dass ich mich so stark in diese Welt einlassen konnte und ich so immersiv das Gefühl hatte, Teil des Ganzen zu sein. Ich habe mir irgendwann das Artbook gekauft, wo halt komplett alles aufgeschlüsselt ist, warum sie welche Entscheidung getroffen haben. Das hat für mich einen sehr großen Itch befriedigt zu diesen Fragen, die ich am Anfang gestellt habe. Aber ja, das sind dann die besonderen Spiele, wo ich dann wirklich über das Spiel hinaus dann noch mehr wissen will und ich dann auch dafür sorge, dass ich mehr weiß und solche Ressourcen dann nochmal mir ranhole, weil ich weil mich das unheimlich begeistert.
Du hast es geschafft, auf meiner Liste für die nächste Platin, ganz weit oben jetzt. Fehlt mir noch. Habe ich nie angefangen, weil es so viel Kritik bekommen Oha. Hat, aber ja.
Nein, okay, nein, geil, mach das. Geil, geil. Mach das. Also okay. Es hat seine Schwächen, es ist ja, hier ja. und da frustrierend, aber ich finde, es ist, ohne zu viel zu verraten, ein Kernkonzept dieses Spiels. Und am Ende, finde ich, wirst du halt so belohnt. Ich liebe es wirklich sehr.
Ich werde es nicht wissen, dass ein Platin 201 dann
Bitte.
Da ist. Bitte! So, was mit euch, Jungs? Noch ein Pick? Für ja, meine ja. Frage?
Aber ich gebe erstmal an André ab, weil ich habe schon so viel.
Oder soll ich? Ich muss sagen, ich überlege gerade schon die ganze Zeit, aber mir fällt es ein bisschen schwer. Also, ich würde hier tatsächlich die Souls-Spiele mit reinnehmen, aber mehr aus dem Grund, dass ich selber einfach nicht. Sag ich mal, die Ausdauer habe, mich so tief in die Lore und alles Mögliche selber reinzugraben. Nvidia ist ja die absolute Legende und ich liebe es dann immer, wenn, gerade wenn irgendwas Neues rausgekommen ist und seine ganzen Theorievideos und Zusammenfassungen zu den einzelnen, also da steckt ja so viel Geschichte drin. Darum würde ich tatsächlich das nehmen, weil da kann man eigentlich, egal welchen Teil aus dem Spiel nehmen, noch jede kleinste Gruppierung etc., die es da gibt, wo es wirklich massig Backstory zu gibt. Und darum würde ich generell einfach die Souls-Spiele da, sag ich mal, nehmen.
Bei mir wäre es ehrlicherweise Red Dead Redemption 2. Und zwar auch wirklich aus dem Grund, dass man ist halt Teil, also man wird halt in die Geschichte geworfen, da läuft die schon mindestens, ich glaube 10 Jahre mindestens. Und man will eigentlich auch immer mehr über die ganzen Figuren. Die reden auch, die haben so Insider-Jokes, die haben so kleine Geschichten, die sich immer wieder, weißt du noch, wie der damals in Unterhosen durch die, weiß ich nicht, Wüste gejagt wurde, keine Ahnung, so eine Geschichten passieren da. Oder ich wollte halt wissen, was mit den Leuten passiert. Man redet dann mit denen und die erzählen dann von ihrer Story, mit dass die eigentlich das hier gar nicht so mit Herzblut verfolgen, sondern die machen das halt wirklich nur, um an genügend Geld zu kommen, um vielleicht mit ihrer Familie irgendwo hinzugehen, damit die halt den ganzen Scheiß nicht mehr machen müssen. Und das, da hat mich dann so dieses, ich möchte mehr wissen, ich möchte mehr über euch wissen. Also ihr seid ja eine Gruppe, ihr habt euch aus einem bestimmten Grund zusammengefunden. Gebt mir doch mal, macht doch mal, erzählt doch mal mehr. Ich will euch das nicht immer aus der Nase erzählen müssen. Oder wenn die dann halt am Feuer sitzen und dann so ein bisschen erzählen oder Musik machen. Und das dann halt, das hat mich dann halt schon so getriggert, so mit, ich möchte jetzt noch mehr wissen. Zählt doch noch ein Schwank, warum die Leute hier, warum der so einen komischen Nickname hat oder so. Und ja, das ist so dieses das Spiel. Da hat mich gar nicht die Welt interessiert. Also mich interessieren meistens sowieso nicht Welten so viel. Mich interessieren mehr Leute. Also ich bin, also ich kann Environmental Storytelling viel abgewinnen und finde es auch super, aber eigentlich bin ich jemand, den die Leute mehr faszinieren. Also wenn es coole Leute gibt, die man treffen kann, bin ich da 100% dabei.
Geil. Schöne Auswahl. Mag ich sehr, sehr gerne.
Ja, ich finde es tatsächlich sehr gut, dass du jetzt Red Dead Redemption 2 nochmal mit reingebracht hast, weil, um jetzt nochmal den Bogen ganz zum Anfang zu Obra Dinn und meiner These, dass Obra Dinn ja sehr minimalistisch ist und deswegen auch wirklich sehr gutes Environmental Storytelling dadurch hat, weil es sehr fokussiert ist. Und Red Dead Redemption 2 eigentlich genau das ist, was ich meinte, wo viele Leute wahrscheinlich zuerst dran denken, gerade weil diese Welt so, sag ich mal, detailliert ausgearbeitet ist, mit den ganzen Leuten, Charakteren, aber auch wenn du in irgendwelche Dörfer etc. kommst, da hat ja wirklich jeder NPC auch so seinen eigenen Tagesablauf und macht irgendwas und das ist ja wirklich alles so in sich stimmig. Das ist quasi genau das Gegenbeispiel, was mir da vorhin nicht eingefallen ist. Darum sehr gut, dass du es jetzt nochmal erwähnt hast.
Also minimalistisch und quasi maximalistisches, ne, Storytelling könnte man fast sagen, ne? Oder
Genau.
Worldbuilding. Ja, das ist schon interessant, dass da diese
Aber es hat
krassen
auch coole
Unterschiede gibt.
Environmental, aber es hat auch
Ja,
coole
klar.
Environmental-Geschichten. Also es hat auch so, du kommst, wenn du in diese, wie heißt denn, Saint-Denis ist so die erste große Stadt, also die wirklich große Stadt, würde ich mal sagen, die man so kommt, wo man denn den Vampir finden kann. Weil man die
Spoiler?
Hints, naja, es ist Spoiler, das Spiel ist jetzt von 2010.
Ah ja,
Ein, zwei,
egal.
glaube ich.
Glaube ich auch. Alles gut.
Genau, wo man diesen Vampir finden kann, aber auch nur, weil man die an den Wänden sozusagen, man muss so man Hinweisen finden, die sind halt in die Welt geschrieben, die sind halt an Wänden rangekritzelt und dann findet man den Vampir oder diese verlassene Hütte im Wald, wo man dann halt den Man-Bear-Pick findet, der irgendein Typ zusammengeschraubt hat, wo man aber auch nichts findet, warum das da ist. Also es wird auch nicht erklärt. Also man kommt da halt hin, guckt sich's an, denkt so, und geht dann wieder raus. Oder halt der Typ, der in der Höhle den Satan spielt. Also man, auch da, keine Ahnung. Der Typ ist halt da, aber man macht halt, ne? Es ist halt da, weil es halt auch gut in die Welt passt. Weil alle irgendwie bisschen abgefuckt sind. Und das finde ich halt sehr schön. Ich bin echt gespannt, was Rockstar mit GTA 6 macht, was da am Ende rauskommt. Also ob die dann auch sich da mehr orientieren. Weil GTA 5 zum Beispiel, das hatte ich mir in einem anderen Podcast schon gesagt, GTA 5 ist so genau das Gegenteil. GTA 5 hat überhaupt kein gutes Storytelling mit der Environment. GTA 5 hat nur, Leute erzählen dir was, aber so richtiges Environment Storytelling gibt es da im Grunde nicht, finde ich. Also mein Empfinden. Also ich finde, das ist halt, die Welt ist nur dafür da, damit du einen Spielplatz hast, wo du dich austoben kannst. Da ist kein größerer Sinn und Zweck dahinter. Und ich hoffe einfach, dass die davon ein bisschen weggehen und wieder in so Richtung Red Dead Redemption gehen. Weil ältere Teile haben das halt besser gemacht. Also ältere GTA-Teile haben halt. Warum kann man jetzt gerade nicht über die Brücke? Ja, weil es einen Sturm gab und die Brücke ist kaputt, die muss erstmal repariert werden und so eine Sachen. Und ich will jetzt auch nicht zu weit ausholen, weil wir haben ja auch nicht ewig
Ich wollte gerade
Zeit.
sagen, ja, mit Blick auf die Uhr.
Genau.
Ja, mega. Coole Sachen haben wir besprochen heute, ne? Muss ich sagen. Waren
Auf
richtig, richtig coole Themen dabei.
jeden
Elias, magst du
Fall.
vielleicht für die 5 Hörer unseres Podcasts nochmal sagen, was du zurzeit machst oder so? Dann kannst du dich auch nochmal in Szene setzen, weil viele wissen wahrscheinlich, dass du bei Rocket Beans warst, aber das bist du ja jetzt schon etwas länger nicht mehr.
Genau, ich arbeite aktuell für den Spiegel. Da bin ich unter anderem Autor und Redakteur für das Format Shortcut. Da geht es darum, wirklich die Headlines der Woche zu verstehen, aktuelle Themen besser zu verstehen, von Politik bis hin zur Kultur. Das alles mit dabei. Also da könnt ihr gerne mal reinhören. Und natürlich den YouTube-Kanal Every Game a Story. Da ist jetzt vor ein, zwei Wochen ein neuer Explainer erschienen mit dem Titel 3 Gründe für die Massenentlassung in der Gaming-Industrie. Also da habe ich versucht, nochmal aufzuschlüsseln, was es mit den ganzen Massenentlassungen auf sich hat. Und jetzt wird demnächst auch tatsächlich schon das nächste Video erscheinen. Da gebe ich euch jetzt einen exklusiven
Oh.
Hint, indem ich euch einfach direkt sage, was kommt. Und zwar geht es um den ehemaligen Nintendo-Präsidenten Satoru Iwata. Und da werde ich mir konkret anschauen, was seine Philosophie war und wie er die Gaming-Industrie damals geprägt hat und vielleicht sogar maßgeblich verändert hat. Also darum wird es im nächsten Video gehen. Und vielleicht noch das ein oder andere kleine Video oder die ein oder andere kleinere Überraschung steht auch noch an. Also bleibt dran,
Ja,
es
wow.
wird ganz spannend.
Mega, da freuen wir uns. Das wird cool.
Cool.
Ja, danke dir. Ja.
Gerne. Und vielen, vielen Dank für die Einladung. Es hat super viel Spaß gemacht. Dankeschön.
Vielen, vielen Dank, dass du die Einladung angenommen hast. Das hat uns sehr
Sure.
gefreut. Okay, nee, dann würde ich mal das Ganze zu einem Abschluss bringen. Es war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit euch hier zu reden. Auch Chris, Bene an euch natürlich. Immer schön, dass ihr hier Zeit findet. Und ja, darum würde ich sagen, liebe Zuhörenden da draußen, wir hören uns das nächste Mal. Macht's gut und bis bald.
Macht's gut. Ciao,
Tschüss.
ciao.
Ciao.